So, jetzt ahnt ihr wahrscheinlich auch schon den Predigttext für heute aus dem Matthäusevangelium und dort das dritte Kapitel, fünfte Kapitel, die Verse 13 bis 16. Matthäus Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Da sagt Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht so handelt, wie es ihrem Wesen entspricht, das ist grotesk. Salz der Erde, das nicht mehr salzt, kann man wegschmeißen. Licht der Welt, das sich versteckt, ist ein Witz. Eine Gemeinde ohne Mission, wertlos und erfolglos. Ja, die radikale Bergpredigt. Kompromisslos, leidenschaftlich, unbequem. Die Politiker, auch die aus Parteien mit einem C im Namen, sind schnell dabei zu betonen, dass man mit der Bergpredigt nicht regieren kann. Wenn sie meinen, ich meine, ohne Bergpredigt geht's auch nicht. Was ist mit der Kirche und der Bergpredigt? Auch nicht so einfach. Auch deshalb nicht, weil die Kirche es sehr viel schwerer hat, sich diese Rede Jesu vom Leib zu halten. An Versuchen hat es nicht gefehlt, aber ihre Worte dringen immer wieder durch. Der Neutestamentler Gerhard Barth hat das in einem Lexikonartikel so auf den Punkt gebracht. Zitat: Durch die Radikalität ihrer Forderungen führte die Bergpredigt immer wieder zum Protest gegen die Verweltlichung der Kirche und gegen die Kritiklosigkeit, mit der Motive, Normen und Verhaltensweisen der Umwelt von der Christenheit übernommen und bejaht wurden. Zugleich führte ihre Radikalität zu der ständigen Frage, wie diese Forderungen zu verstehen seien, wem und für welche Bereiche sie gelten sollen, zur Frage nach ihrer Erfüllbarkeit und Praktikabilität. Ich denke mal, für einen Lexikonartikel ist das recht leidenschaftlich formuliert. Provokation Bergpredigt. Provozierend vor allem für die Kirche Jesu Christi. Provozieren, das heißt etwas hervorrufen. Das muss also nicht negativ sein. Das kann auch positiv sein. Salz, das nicht salzt, Licht, das nicht leuchtet. Wir müssen nicht lange drum rumreden. Das passt zur Situation der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Daran hat selbst das Reformationsjubiläum nichts geändert. Es reicht nicht, die Vergangenheit zu beschwören und mit einem Musical zu feiern. Den Veranstaltern ist es jedenfalls nicht wirklich gelungen, unmissverständlich deutlich zu machen, was wir für uns heute aus der Reformation lernen können. Aber wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. In unserer Kirche wird Mission zwar offiziell großgeschrieben, es gibt auch immer wieder neue Anläufe, aber schon das zeigt, es läuft nicht. Die Geschichte der Adventgemeinde in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg kann man kurz so zusammenfassen. Erstmal ist man vor allem mit dem Wiederaufbau beschäftigt, also mit sich selbst. Dann stellt man fest, dass es mit der Mission nicht mehr so klappt wie früher. Die nächste Hiobsbotschaft: Jugendliche und junge Erwachsene verlassen die Gemeinde in Scharen. Der Mitgliederschwund beginnt, leicht gebremst durch den Zuzug von Gemeindegliedern aus Osteuropa. Irgendwann steht die Frage im Raum, wer daran schuld ist. Das hilft natürlich auch nicht weiter. Im Gegenteil, seit mehr als 25 Jahren streiten wir uns über die Frage, ob eine gesamtdeutsche Leitung für unsere Kirche sinnvoll ist oder ob man innerdeutsche Grenzen aufrechterhalten soll, um sich vor dem verderblichen Einfluss von Schwestern und Brüdern aus anderen Regionen zu schützen. Da, liebe Gemeinde, liegt kein Segen drauf. Hinzu kommt oft ein Gefühl der Müdigkeit und Erschöpfung. Pastor will auch keiner mehr werden. Am Horizont werden sich vermutlich schon bald finanzielle Probleme abzeichnen. In anderen Ländern der westlichen Welt läuft es, von den speziellen Grenzstreitigkeiten in unseren Regionen mal abgesehen, ganz ähnlich. Das ist aber auch kein wirklicher Trost. Das alles und noch viel mehr passiert, wenn das Salz nicht mehr salzt und das Licht nicht mehr leuchtet. Deshalb bringt es auch nicht viel, an den vielen Symptomen herumzukurieren. Natürlich ist klar, eine Gemeinde, die Menschen in ihrer Gesellschaft mit dem Evangelium erreicht und sie für den Glauben begeistert, die ist auch für die eigenen Kinder überzeugend. Und sie wird sich auch nicht im Streit um die Frage, wer an der Gesamtsituation schuld ist, verstricken. Aber es wäre trotzdem zu kurz gedacht, wenn wir uns einfach ein paar Aktionen überlegen und durchführen, um auf diese Weise dann auch gleich die erwähnten Folgeprobleme zu lösen. Mal abgesehen davon, dass Aktionismus nicht zum Ziel führt, entscheidend sind nicht die Aktivitäten. So unverzichtbar es ist, nicht nur über Mission zu reden, sondern auch aktiv zu werden. Entscheidend ist, wer wir sind. Entscheidend ist unsere Bestimmung. Jesus erklärt seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So nötig wie Salz und Licht sind, so nötig braucht euch die Welt. Das ist erstmal kein Appell, sondern eine Auszeichnung, eine große Auszeichnung. Wir sind nicht nur Salz für unsere Partner oder unsere Partnerin, wir sind nicht nur Salz für unsere Familie oder was schon unglaublich viel wäre, wir sind nicht nur Salz für unsere Gemeinde. Nein, der ganzen Erde geben wir Würze. Ebenso verhält es sich mit dem Licht. Wir leuchten nicht nur für uns in unserem Wohnzimmer, sondern wir sind das Licht der Welt. Dabei sind wir nicht nur irgendein Licht wie Sonne oder Mond, sondern das Licht schlechthin. Vielleicht suchen wir unwillkürlich nach dem Haken in diesen beiden Sätzen. Wir suchen nach dem kleinen Wörtchen, wenn. Ihr seid das Salz der Erde, wenn ihr immer brav seid, wenn ihr dieses oder jenes tut. Aber da steht kein Wenn. Da steht ein Punkt. Ihr seid das Salz der Erde. Punkt. Ihr seid das Licht der Welt. Punkt. Wir aber können das oft nicht einfach so stehen lassen. So kann das doch nicht stimmen. Schließlich schmecken wir nicht salzig, außer wenn wir nach dem Sport schwitzen. Und leuchten tut bei uns höchstens das Gesicht, wenn wir einen anderen Menschen anlächeln. Damit machen wir es für diesen einen Menschen sogar hell. Wir schenken ihm oder ihr einen besonderen Augenblick, retten ihr oder ihm vielleicht sogar den Tag. Aber auf die ganze Welt hat unser kleines Lächeln doch keinen Einfluss. Wir Christen tun uns schwer mit Superlativen. Bescheidenheit, das ist unser Metier. Ich bin doch nur ein kleines Licht. Dieser Satz liegt uns viel näher als der, dass wir das Licht der Welt sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist natürlich keine Aufforderung zur Überheblichkeit. Beide Bilder stehen für die Funktion, die Christen in der Welt haben. Salz sein, Licht sein in der Dunkelheit. Die Bilder sollen den Nachfolgern Jesu zeigen, wer und was sie sind. Aber was sie sind, sind sie nicht um ihrer selbst willen, sondern damit andere in ihnen die Liebe Gottes erkennen. Christen sollen ein sichtbares Zeichen aussenden für das, wofür sie stehen, wofür ihr Glaube steht. Dabei ist uns heute vielleicht gar nicht mehr bewusst, wofür gerade auch dieses erste Bild, das Bild vom Salz der Erde, eigentlich steht. Und warum das Salz etwas so Kostbares und Einmaliges ist. Salz ist bei uns doch alles in allem eher in Misskredit geraten. Wir wissen heute, dass Salz zu hoch dosiert, zum Bluthochdruck mit all seinen Nebenwirkungen führen kann. Wir versuchen bewusst zu essen und Salz im Überfluss zu vermeiden. Aber zur Zeit Jesu und selbst noch im Mittelalter war Salz das weiße Gold, etwas sehr Wertvolles. Es machte Speisen schmackhaft, vor allem aber diente es zur Konservierung der Lebensmittel. Es war also eine Grundvoraussetzung dafür, dass man durch die Zeiten hindurchkam, indem es eben keine frischen Produkte gab. Es machte den Fernhandel zum Beispiel mit Fisch überhaupt möglich. Im Englischen gibt es offenbar ein geflügeltes Wort below the salt, unterhalb des Salzes. Das mit Salz gefüllte Gefäß auf der Tafel der Reichen, es markierte wohl irgendwann einmal die Grenzlinie zwischen denen da oben und den anderen. Den weniger wichtigen Gästen also. Je nachdem, an welchem Ende der Tafel man eben saß, gehörte man dazu oder auch nicht. Und das Salzfass markierte exakt die Grenze. Wenn Jesus also zu seinen Jüngern und damit letztlich auch zu uns sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann misst er seinen Jüngern, dann misst er auch uns einen Wert zu, der uns heutzutage vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist. Sie, die Jünger, wir, die Christen von heute, sollen der Welt, dem Leben, Geschmack und Tiefe geben. Etwas, was ohne uns, ohne das sprichwörtliche Salz fehlen würde. Aber damit verbindet sich dann natürlich zugleich der Anspruch. Tut das dann auch. Seid mutig. Bekennt euch zu dem, wofür ich, Jesus, stehe. Sonst erfüllt ihr nicht den Auftrag, den ich euch gegeben habe. Sonst geht es euch wie mit dem Salz, das eben nicht mehr salzt, eben nicht mehr zu schmecken ist. Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ja, das Salz kann seine Würzkraft auch verlieren. In Palästina wurde vor allem Salz benutzt, das aus dem Toten Meer gewonnen wurde. Und dieses Salz aus dem Toten Meer enthielt viele Beimischungen und bestand nur zu einem Drittel ungefähr aus Kochsalz. Diese Beimischung aber war nicht annähernd so beständig wie das Kochsalz. Wenn das Salz also bei der Lagerung feucht wurde, dann konnten diese leicht zerfallbaren Bestandteile den Geschmack des Salzes vom Toten Meer verändern. Und dadurch wurde es unbrauchbar. Es musste weggeschüttet werden und wurde von den Leuten zertreten. Inwiefern sind die Nachfolger Jesu das Salz der Erde? Sie sind es einfach dadurch, dass sie sind, was sie sind. Menschen, die an Jesus Christus glauben, seinen Weg gehen und die Bergpredigt leben. Auf diese Weise leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft. Aber wenn sie den Weg der Nachfolge verlassen und ihre Würzkraft verlieren, sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Ein angepasstes Christentum, so könnte man sagen, gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Es kann weggeschüttet und von den Leuten achtlos zertreten werden. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Dieses Bild findet sich bereits im Alten Testament. So berichtet der Prophet Jesaja davon, dass Gott seinen Knecht, den Knecht Gottes, zum Licht der Heiden, also zum Licht der ganzen Welt, machen will. Was ist das Licht, das von den Nachfolgern Jesu ausgeht? Es sind ihre guten Werke. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum sind Nachfolger Jesu das Licht der Welt? Weil alles andere eine unmögliche Möglichkeit ist. Denn erstens, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Dabei dachten viele Zuhörer Jesu sicher an Jerusalem. Schon der Prophet Jesaja sprach davon, dass alle Welt sich von dieser weithin sichtbaren Stadt angezogen fühlen wird. Jesaja 2, 2 bis 4. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn vom Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Eine solch unübersehbare und anziehende Stadt auf dem Berg ist auch die Gemeinde der Nachfolger Jesu. Deshalb ist sie das Licht der Welt. Zweitens, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Ein Scheffel ist ein Maßbecher. Er umfasst, ich habe nachgeschaut, 8,75 Liter. Kein vernünftiger Mensch stellt eine Lampe unter den Scheffel. Jeder stellt sie auf einen Leuchter, auf ein Lampengestell. Da kann sie für alle leuchten. Dafür ist sie schließlich da. Die Gemeinde Jesu ist ein Licht. Deshalb leuchtet sie in die Welt hinaus. Alles andere wäre absurd. Weil Nachfolger Jesu das Licht der Welt sind, sollen Nachfolger Jesu sich ihrem Wesen entsprechend verhalten. Jesus fordert seine Nachfolger nicht dazu auf, Licht zu werden. Sie sind es. Nun kommt es lediglich, ich habe es hier in Anführungsstrichen geschrieben, darauf an, dass sie sind, was sie sind. Dietrich Bonhoeffer hat das in seiner Auslegung der Bergpredigt in dem Buch Nachfolge so ausgedrückt. Die Nachfolgenden sind mit all dem nicht mehr vor eine Entscheidung gestellt. Die einzige Entscheidung, die es für sie gibt, ist schon gefallen. Nun müssen sie sein, was sie sind. Oder sie sind nicht Nachfolger Jesu. Konkret, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Das ist kein Aufruf zu angeberischem Verhalten oder zu frommer Schauspielerei. Davor warnt Jesus in der Bergpredigt ausdrücklich. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Die Nachfolger Jesu sollen einfach so sein, wie sie sind. Dann werden die anderen Menschen ihre guten Werke sehen und aufgrund dieser guten Werke die Größe Gottes erkennen, der das alles in ihnen bewirkt. Gemeint ist, verbergt euch nicht, zieht euch nicht in die Heimeligkeit des Wohnzimmers oder eurer Gemeindehäuser zurück. Seid Kirche für die Welt in der Welt. Tut gute Werke, nicht weil ihr deswegen gelobt werden wollt, nicht weil ihr glaubt, ihr müsst sie tun, um Gott zu gefallen. Tut sie als Zeichen dafür, dass ihr verstanden habt, wofür unser Glaube steht, eben für die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Schämt euch nicht für das Evangelium. Schämt euch nicht dafür, an Gott zu glauben. Schämt euch nicht dafür, Christen zu sein. Schämt euch nicht dafür, zur Adventgemeinde zu gehören. Dann wird das Licht Gottes, das euch erfüllt, über euch hinausstrahlen und die Welt ein bisschen heller machen. Bei meiner Ordination zum Pastor der Adventgemeinde hat mir mein Vereinigungsvorsteher, der diese Feierstunde geleitet hat, gesagt, Michael, wir ordinieren dich heute nicht für die 300 Gemeindeglieder in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. Wir ordinieren dich heute für die 300.000 Menschen in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. 2 Jahre später hat er mich in den Bezirk Düsseldorf versetzt. Das galt dann für mehr als doppelt so viele Menschen. Er hat mich freundlicherweise auch immer dabei unterstützt, wenn es darum ging, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Aber das gilt nicht nur für Pastoren. Es gilt für die ganze Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht nur für sich selbst, sondern für alle da. Ja, sie ist sogar in erster Linie für andere da. Das war schon immer eine Herausforderung. Und die Herausforderung wird immer größer. Wir leben in einem nachkirchlichen und in einem nachchristlichen Zeitalter. In Frankfurt sowieso. Nur noch circa 40% der Einwohner gehören offiziell einer der beiden großen Kirchen an. Tendenz sinkend. In Frankfurt gibt es keine Volkskirchen mehr, so laut die Glocken des Doms auch läuten mögen. Die Zeiten, in denen man christliche Grundüberzeugung als bekannt voraussetzen konnte, sind endgültig vorbei. Das war ja auch einer der Gründe dafür, warum die missionarischen Bemühungen unserer Kirche schon bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs ins Stocken geraten sind. Und diese Gründe haben sich inzwischen dramatisch verstärkt. Unsere Kirche in Deutschland hat darauf bisher keine Antwort gefunden. Neue Methoden werden von Zeit zu Zeit ausprobiert. Der Erfolg hält sich in Grenzen, weil die Antwort auf diese Veränderung nicht nur eine neue Methode sein kann, sondern eine inhaltliche Neuorientierung sein muss. Und die fällt uns schwer. Bevor Missverständnisse aufkommen, mache ich an einem Beispiel deutlich, was ich mit inhaltlicher Neuorientierung meine. Wer heute seine Aufgabe darin sieht, anderen Menschen zu erzählen, dass der Sabbat der richtige und der Sonntag der falsche Tag ist, wird mit dieser Botschaft kaum jemanden erreichen. Das bringt doch nur dann etwas, wenn Menschen den Sonntag als heilig betrachten. Ein Flugblatt mit dem Titel »Ein Vergleich, der zu denken gibt«, das auf die Veränderung von Sabbat zum Sonntag aufmerksam macht, wird da wenig ausrichten. Trotzdem ist exakt dieses Flugblatt seit einiger Zeit wieder in Zentrallager der deutschen Verbände erhältlich, weil in den Gemeinden exakt danach gefragt wird. Und warum wird danach gefragt? Weil viele Gemeinden immer noch meinen, dass diese Frage für die Menschen um sie herum entscheidend ist. Und weil sie selbst den Sabbat vor allem als Gegenüber zum Sonntag verstehen. Aber warum muss man den Sabbat vor allem als Gegenüber zum Sonntag verstehen? Es steht doch gar nicht in der Heiligen Schrift, dass der Sabbat das Gegenteil vom Sonntag ist. Da steht nur etwas vom Sabbat und seiner Bedeutung. Fertig, aus. In der Gemeinde Frankfurt Zentrum werden wir Ende Februar, Anfang März Veranstaltungen durchführen, in denen es auch um den Sabbat geht. Aber es geht nicht um den richtigen Tag. Es geht um das gute Leben. Den Entwurf des Plakats, ich hole die Plakate am Montag von der Druckerei ab, habe ich mal mitgebracht. Wer schneller lebt, ist eher fertig. Ein Angebot zur Entschleunigung. Das ist nicht einfach eine neue Methode. Das ist ein neuer Inhalt. Auch für Siebenten-Tags-Adventisten. Das Sabbatgebot hat nämlich etwas damit zu tun, wie wir Zeit verstehen und dann auch mit der Zeit umgehen. Und da ist der Unterschied zwischen uns Siebenten-Tags-Adventisten und dem Rest der Welt oft gar nicht so groß. Gemeinsam klagen wir, dass wir keine Zeit haben und zeigen damit, wie wir Zeit verstehen, nämlich als ein knappes Gut. Kann man das auch anders sehen? Kann man anders leben? Kann man sabbatlich leben? Diesen Gedanken wollen wir nachgehen, gemeinsam mit unseren Gästen, beziehungsweise in dem Bewusstsein, dass wir selbst hier viel zu lernen haben. Salz der Erde, Licht der Welt. Bilder dafür, wie kleine Dinge eine große Wirkung haben können. Eine Kerze vertreibt nicht die Finsternis. Und doch leuchtet sie weit in die Dunkelheit hinein und liefert allen, die im Dunkeln leben, einen Punkt, an dem sie sich orientieren können. Eine Stadt auf einem Berg besitzt nur eine geringe Ausdehnung und doch ist sie weithin sichtbar und strahlt auf ihre Umgebung ab, verändert sie so, wie ein bisschen Salz den Geschmack der ganzen Suppe verbessert. Das, liebe Gemeinde, ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Aber das ist Gemeinde nicht aus sich selbst, Salz der Erde und Licht der Welt sind wir nicht aus eigenem Verdienst, sondern wir sind es, weil wir Gottes Kinder sind. Geschwister unseres Herrn und Bruders Jesus Christus, von dem es im Johannesevangelium heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Zuerst und eigentlich ist Jesus das Salz der Erde und das Licht der Welt, weil er es ist und weil wir zu ihm gehören, deshalb sind wir es auch. Wie gesagt, nicht wegen unserer Fähigkeiten oder unserer Taten sind wir Salz und Licht, sondern einzig und allein, weil wir zu Jesus gehören. Zum Schluss die Botschaft eines Clowns. Eine Botschaft von Oleg Popow, einem der größten Clowns. Seine Nummern waren immer humorvoll und gleichzeitig tiefsinnig und hintergründig. Und eine Nummer lief so. Der Zirkus ist überfüllt. Die Manege ist noch dunkel. Ein Scheinwerfer geht an und wirft einen winzigen Fleck Licht in das Rund der Manege. Oleg Popow kommt aus dem Dunkel, weiter Mantel, zu große Schuhe, einen kleinen Koffer in der Hand. Er geht auf das kleine Fleckchen Licht zu, nimmt Platz und räkelt sich wohlig im Licht. Das Licht aber wandert weiter und der Clown sitzt im Dunkel. Er steht auf, nimmt sein Köfferchen und läuft dem Licht nach. Wohlig streckt er sich darin aus, als sei es die wärmende Sonne. Aber wieder geht das Licht weiter. Der Clown hinterher. Aber der Lichtfleck entweicht und der Clown steht wieder in Dunkel und Kälte. Er läuft dem Licht nach und schließlich beginnt er, das Licht in seinem Köfferchen einzufangen. Es gelingt ihm. Aber nun ist es in der Manege wieder dunkel. Da öffnet der Clown seinen kleinen Koffer und schüttet das Licht in die Manege. Es wird taghell im Zirkus. Die Zuschauer klatschen Beifall. Die Vorstellung beginnt. Oleg Popow, ein Mensch auf der Suche nach Licht, nach Wärme und Geborgenheit. Einer wie du und ich. Wir laufen dem Licht nach, möchten uns im Licht wohlig ausstrecken, aber dann ist es wieder weg. Wenn wir schließlich das Licht des Lebens irgendwo finden, dann dürfen wir es nicht für uns behalten, dann wird es dunkel sein. Wenn wir es aber ausschütten, weitergeben, dann wird es hell im ganzen Rund unserer Umgebung. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Danke dafür, dass wir immer wieder den Zuspruch des Evangeliums hören dürfen. Danke dafür, dass dieser Zuspruch unser Leben hell macht. Danke dafür, dass du uns auch die Ohren immer wieder öffnest für den Anspruch, der mit diesem Zuspruch verbunden ist. Danke dafür, dass du uns erinnerst daran, wer wir in deinen Augen sind, wer wir in deinen Augen für andere sind, welche Aufgabe wir in unserer Gesellschaft haben. Wir wissen um all die Herausforderungen. Du verstehst uns und du kennst uns mit unseren Möglichkeiten, aber genauso eben auch mit unseren Grenzen. Und ich bitte dich am Beginn eines neuen Jahres, dass du uns immer wieder provozierst, herausforderst. Auch dazu herausforderst, darüber nachzudenken, wer wir sind, wer wir für andere sind und welche Folgen das haben kann. Mach uns sensibel und offen, neue Wege zu gehen, auch Menschen in unserer Gesellschaft zu erreichen, in Frankfurt, ja insbesondere hier in Unterliederbach und Höchst, sensibel für die Menschen, mit denen wir zusammenleben, in der Nachbarschaft, in der Arbeitsstelle, verschiedenen anderen Bereichen. Danke dafür, dass du das Licht bist und du uns gebrauchen willst, dieses Licht weiterzugeben. Gib uns, dass wir diese Lichtstrahlen aufgreifen und reflektieren. Danke dafür, dass du uns dabei mit deinem Heiligen Geist segnen willst. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen.